Diese Chance, der Podcast der Firmenhilfe und Instart. Mit Marco Hapschick.
Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Krise Chance, eurem Podcast mit Themen aus dem Alltag von Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmen. Dies ist Folge 66 und ich freue mich, dass es euch interessiert, wenn ich mir mit einem Gast wieder ein Praxisthema vorknöpfe. Heute soll es um ein Gesetz gehen. Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovationen sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness. So lautet sein vollständiger Name. Den meisten von euch dürfte es in den vergangenen Wochen aber unter der Kurzfassung Wachstumschancengesetz über den Weg gelaufen sein. Immer noch ein schönes bürokratisches Wort. Also das sollte es zumindest, also es sollte euch über den Weg gelaufen sein, denn es schafft Verbesserungen, insbesondere auch für sehr kleine Unternehmen. Grund genug also, das Ganze heute mal in Krise Chance zu beleuchten. Und damit das auch was wird, habe ich mir einen Experten aus dem Beratungsteam eingeladen. Ihr kennt ihn schon. Begrüßt mit mir Klaas Haken. Hallo Klaas.
Hallo Marco.
Grüß dich. Ja Klaas, es war ja ein ziemliches Gezerre um dieses Gesetz und man muss sagen, es ist schon ziemlich gerupft überhaupt in Kraft getreten Ende März, beziehungsweise es tritt teilweise ja auch erst in Kraft, da müssen wir nochmal ein bisschen tiefer rein. Aber mal ganz vorab und jetzt noch ohne in die Details zu gehen, ist das Wachstumschancengesetz trotz allem eben ein Fortschritt auch für Kleinstunternehmen für dich?
Ich würde schon sagen, ja. Also das es ist tatsächlich ein bisschen was rausgeflogen. Es trägt aber trotzdem noch eine gewisse Handschrift in Richtung Vereinfachung und Entbürokratisierung. Und ich finde, wenn man das Positive rausnimmt, es ist halt eine gute Tendenz und man kann vielleicht kann der ein oder andere Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer sich da für sich persönlich halt ein oder zwei kleine Goodies auch auszapfen. Und darum geht es uns ja eigentlich auch.
Hm. Ja, wir schauen uns das Ganze gleich mal ein bisschen detaillierter an. Kannst du denn sowas wie die Idee dieses Gesetzes mal versuchen, in ein paar Worten zusammenzufassen?
Ja, gerne. Also wenn man sich das mal auch die offizielle Idee auch mal, daran habe ich mich ja auch gehalten und sich anguckt, es geht ja darum, so die ökonomischen Folgen der multiplen Krisen, die wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, ein bisschen abzufedern und ein bisschen den Weg frei zu machen, wieder private Investitionen zu fördern, dass die UnternehmerInnen wieder ein bisschen bereitwilliger sind zu investieren, dass ein bisschen mehr Spielraum da ist, dass man einfach ein bisschen weniger Bürokratie an der einen oder anderen Stelle vielleicht hat. Und das zeigt ja auch schon dieser sperrige Titel, wo ich dir sehr dankbar bin, dass du den gerade genannt hast. Also ne, das stehen ja im Endeffekt die drei Punkte drin, um die es geht. Wachstum, Innovation und Investitionen. Das soll im Endeffekt damit gestärkt werden. Und wir müssen uns mal angucken, wie weit das gelungen ist.
Ja. Habt ihr in der Beratung schon Kontakt damit?
Tatsächlich so gut wie gar nicht. Also okay. Auch aus dem Beraterumfeld, also haben ich jetzt keine Feedbacks bekommen, weil es kein großes Thema ist. Ich glaube auch, weil es war jetzt nicht so ein Aufregerthema, ist wie jetzt zum Beispiel das Heizungsgesetz oder so, was irgendwie so total medial auch ausgeschlachtet wurde. Es hat zwar sehr, sehr lange gedauert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Unternehmer das vielleicht noch gar nicht so richtig wahrgenommen haben. So, und vielleicht auch die ein oder andere Mini-Erleichterung für sie auch noch nicht kennen.
Mhm. Also umso besser wahrscheinlich, dass wir das heute mal aufgreifen und dass ihr das in der Beratung tatsächlich auch spielen könnt. Viel diskutiert wurde ja beim Wachstumschancengesetz, was da alles rausgeflogen ist. Man hatte sich ja noch deutlich mehr vorgenommen. Was zählt denn dazu und was hältst du für am ärgerlichsten?
Genau, also wenn wir tatsächlich mit den Sachen anfangen wollen, die nicht drin stehen, also das können wir gerne tun. Das sind im Endeffekt, wenn man das mal so zusammenzählen will, wir können uns die einzelnen Sachen gleich gerne noch angucken, sind das im Endeffekt die Dinge, die tatsächlich harte Steuererleichterungen
gewesen wären,
genau, also so beziehungsweise wirklich Vereinfachung, wo man echt sieht, und ich habe mir das halt auch komplett angeguckt, also wie gesagt, es sind am Ende im Bundesgesetzblatt 36 Seiten, wir reden ja im Endeffekt darüber, das ist ja kein komplett neues Gesetz geworden, sondern es ist ja nur eine Aneinanderreihung von Gesetzesänderungen, also da steht ja nur drin, dann wird der und der Absatz eingefügt, dann wird hier die und die Grenze erhöht, dann wird die und die Frist verändert und so, also es ist ja kein komplett neues Gesetz, sondern es werden ja bestehende Gesetze quasi angepasst und geändert. So, ne? Und man hat im Endeffekt die Sachen rausgenommen, die tatsächlich jetzt dem Fiskus weniger Geld bedeutet hätten. Das muss man ganz klar sagen. Also so, das sind halt Dinge, die, die wirklich jetzt
wehgetan hätten.
Wehgetan hätten, genau. Und in der Summe für den Einzelnen, die einzelne Unternehmerin vielleicht jetzt keine Welt bedeutet hätten, aber in Summe wahrscheinlich immer Millionen gewesen wären für den Fiskus.
Ja? Ja.
So, und das ist natürlich im Zuge der Haushaltsdebatte, das wurde ja im Endeffekt auch breit diskutiert, ist das dem natürlich zum Opfer gefallen jetzt so ein bisschen.
Ja.
Ne? So, also wir haben zum Beispiel dieses Thema geringwertige Wirtschaftsgüter. Das war zum Beispiel immer bisher bei 800 Euro netto, konnte man halt im Endeffekt geringwertige Wirtschaftsgüter sofort im Anschaffungsjahr abschreiben. Also wenn ich mir zum Beispiel so einen Multifunktionsdrucker gekauft habe, dann konnte ich das halt bis zu dem Wert netto sofort im ersten Jahr abschreiben. Und das hat halt im Endeffekt sofort meinen Gewinn gemindert in dem Jahr. So.
Ja, und damit die Steuerzahlung, ne?
Genau, so. Und das wurde halt diskutiert. Es war ja im Raum, dass es auf 1.000 Euro angepasst wird. Das ist halt vom Tisch jetzt. Ne? Es gibt noch so ein paar kleinere Sachen. Die Verpflegungsmehraufwendungen sollten eigentlich auch erhöht werden. Also quasi die Pauschalen dafür, wenn ich auswärts mich verpflegen muss, weil ich jetzt den ganzen Tag irgendwie unterwegs bin beim Kunden oder auch teilweise mit Übernachtung. Das ist auch vom Tisch. Genau, und es gab auch noch so ein paar andere Freibeträge und Freigrenzen, die angepasst werden sollten, teilweise auch im privaten Bereich. Muss man ja auch sagen, das Gesetz ist ja jetzt nicht nur für Selbstständige gemacht, sondern das betrifft ja noch mehrere Sachen. Es betrifft auch teilweise noch Rentner, die ein bisschen weniger der Rente, die zu versteuernden Einkommen zählt, wo das quasi ein bisschen abgemildert ist für die nächsten Jahre und nicht so stark ansteigt, wie ursprünglich geplant. Also es ist nicht nur jetzt für Selbstständige gemacht, das Gesetz.
Okay. Aber uns interessiert natürlich vor allem, was jetzt drin geblieben ist und was für unsere Klientel eben bei Krise Chance relevant ist. Also lass uns da gerne mal einsteigen. Was haben Solos und Kleinstunternehmen vom Wachstumschancengesetz?
Ja, dann lass uns doch, bevor wir mit den Freibeträgen und so weiter anfangen, lass uns doch mit den bürokratischen Sachen vielleicht anfangen,
ja,
oder?
Das also, werden sicherlich alle gerne hören.
Super, also dann ist natürlich das erste Thema, fangen wir mal von ganz klein an, also Thema die sogenannten Kleinunternehmer, also die nach der Kleinunternehmerregelung bis 22.000 Euro Jahresumsatz im Endeffekt nicht verpflichtet sind, Umsatzsteuer auszuweisen. Da war es ja bisher so, dass sie im Endeffekt trotzdem noch verpflichtet waren, eine sogenannte Umsatzsteuerjahreserklärung abzugeben. Das entfällt zukünftig. Allerdings muss man auch noch mit einer Einschränkung oder mit zwei Einschränkungen noch versehen, erst ab 24. Das heißt, alle, die jetzt noch ihre Steuererklärung machen müssen für 23, müssten die rein theoretisch immer noch abgeben.
Ja.
So, ja. Ne, so. Und man muss dazu auch noch eins sagen, es kann ja sein, je nach Umsatzkonstellation, dass ich eventuell noch zusätzlich andere Umsätze habe, die per se umsatzsteuerfrei sind. Zum Beispiel, wenn ich als VHS-Dozent oder sowas noch tätig bin, die werden ja eh dann nicht umsatzsteuerpflichtig und fallen ja gar nicht in die 22.000 Euro Grenze rein, dann kann es natürlich schon sein, dass, oder ich habe Umsätze mit dem Ausland, das ist immer so eine Besonderheit, also entweder wenn ich da was eingekauft habe oder was verkauft habe, dann kann es schon so sein, dass das Finanzamt, und das ist nach wie vor auch mit der neuen Regelung deren gutes Recht, da kann sich also keiner darauf berufen, die dürfen mich halt dazu auffordern, trotzdem die Umsatzsteuerjahreserklärung abzugeben.
Ja. Okay, aber es ist eben immerhin nicht mehr die Regel, sondern es wird jetzt die Ausnahme sein, was ich ja eigentlich auch total nachvollziehbar finde. Ne? Also ich weiß, dass das Finanzamt bei Umsatzsteuer super picky ist. Ne? Ja. Bei Umsatzsteuer ist das Finanzamt sofort hinterher und will auch ganz kurzfristig das Geld haben, was ihm zusteht. Bei Einkommensteuer ist es tatsächlich deutlich flexibler. Und deswegen war es halt so, dass man immer diese Umsatzsteuererklärung extra auch noch einreichen muss, nur um zu zeigen, ich muss gar keine Umsatzsteuer zahlen, ich falle ja weiter unter diese 22.000-Euro-Grenze. Obwohl ja diese Umsätze genauso in der Einkommensteuer zu sehen sind. Also das ist, glaube ich, nur daraus zu erklären, dass das Finanzamt immer ein besonderes Auge wirft auf das Thema Umsatzsteuer.
Richtig, genau.
Und gleichzeitig ist das vielleicht auch die Erklärung, warum das nicht jetzt und gleich und rückwirkend und sonst wie ist. Man muss natürlich immer sehen, das Finanzamt muss seine Prozesse da auch umstellen. Und diese Behörden haben nicht immer die modernsten IT-Möglichkeiten und das dauert dann eine Zeit lang. Und deswegen gibt es wahrscheinlich jetzt diesen Übergang zwischen 23 gilt das noch und ab 24er Jahr dann eben nicht mehr und auch noch mit ein paar Ausnahmen und so. Das, okay, aber für die meisten kann man sagen, Umsatzsteuererklärung als Kleinunternehmer unter Paragraph 19 ist das, glaube ich, Umsatzsteuer oder Einkommensteuergesetz.
Umsatzsteuergesetz, genau.
Umsatzsteuergesetz ist damit vom Tisch. Das ist doch schon mal ein Fortschritt, oder?
Genau, also wollte ich gerade sagen, also wenn man jetzt für die wirklich so niedrige Umsätze auch haben, ist das halt definitiv eine Erleichterung, schon mal ein Formular weniger. Ne? Also ja. Es war ja, wie du gesagt hast, ein Formular, wo ich teilweise an drei Stellen eine Null eintrage und dafür ist es aber ein Riesenaufwand.
Ja. Genau. Deutschland wird modern.
Ja, so, aber bleiben wir trotzdem beim Thema Umsatzsteuer generell, ist der nächste Punkt. Ich habe eine erhöhte Umsatzgrenze, wenn ich trotzdem Ist-Versteuerer bleiben möchte. Ja. Also, und das trifft natürlich alle, die im Endeffekt unter dieser Grenze bisher waren. Das waren bisher immer 600.000. Und jetzt ist es so, wenn ich halt unter 800.000 Euro bleibe, dann kann ich auch nach wie vor bei der Ist-Versteuerung bleiben. Ne? Ganz kurz nochmal die Abgrenzung Ist- und Soll-Versteuerung. Ist-Versteuerung heißt, die Umsatzsteuer, die ich einnehme von meinen Kunden, muss ich quasi erst dann erklären und abführen ans Finanzamt, wenn ich sie wirklich bekommen habe. Genau. Soll-Versteuerung würde bedeuten, das betrifft dann größere Unternehmen, die jetzt dann über 800.000 Euro Umsatzgrenze liegen, dass sie quasi, wenn sie die Rechnung stellen, müssen sie in dem Monat das schon in der Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigen und auch schon abführen. So.
Ja, und teilweise sogar ja noch früher. Ne? Also das sollten wir vielleicht noch mal kurz ausführen, weil das ist wirklich kaum nachzuvollziehen, wenn man nicht mit der Thematik tiefer vertraut ist. Also es gibt ja im Grunde genommen, wir haben ja eben gesagt, das Finanzamt will die Umsatzsteuer so früh wie möglich kriegen. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Und dann gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder ganz am Ende, wenn sie wirklich geflossen ist, wenn sie bei mir auf dem Konto liegt und ich sie dann ans Finanzamt weitergeben muss. Das ist der Vorteil, den das Finanzamt ja den kleinen Unternehmen und Solos zugesteht. Dann wäre der nächst frühere Zeitpunkt die Rechnungsstellung. Aber es gibt noch einen früheren und der ist ja insbesondere bei Großunternehmen dann die Regel. Die beschäftigen ganze Abteilungen nur für die Frage, wann ist denn die Leistung erfolgt? Weil das Finanzamt sagt, ist mir eigentlich egal, wann du die Rechnung gestellt hast und ist mir noch egaler, wann das Geld überhaupt bei dir angekommen ist. Wann ist denn die Leistung erbracht worden? Und dann muss man zu diesem Zeitpunkt schon die Umsatzsteuer abführen. Aber das ist ja eben alles die Welt der Größeren.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also ja? Das betrifft und ja genau. In der Regel die Zuhörenden in der Regel jetzt nicht so in dem Maße. Also das ist ja, die meisten werden wahrscheinlich unter dieser Umsatzgrenze sein. Deswegen genau. Ist es aber halt auch wichtig zu wissen, dass man sagt, bis dahin muss ich die Umsatzsteuer dann erst abgeben. Das ist ja im Endeffekt, um die Liquidität zu schonen, wobei man von ausgeht, dass größere Unternehmen, die so hohe Umsätze haben, die Liquidität irgendwo haben müssen. So,
genau, die müssen das im Grunde vorfinanzieren. Genau. Und das ist bei unserer Klientel eben zum Glück nicht der Fall. Und diese Klientel wird mit der Änderung größer. Ne? Also anstatt 600.000 eben dann jetzt 800.000 Umsatz. Die können das alle in Anspruch nehmen.
Genau, ja. Genau. So, und dann auch noch zum Thema Umsatzsteuer. Das betrifft jetzt auch wieder die nur ganz wenig Umsatzsteuer vielleicht zu entrichten haben. Das können zum Beispiel Unternehmen sein, die auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet haben. bewusst, weil sie vielleicht sagen, ich habe irgendwie einen Online-Shop oder ein kleines Handelsgeschäft nebenbei und ich muss trotzdem ein bisschen was ja einkaufen, will mir die Vorsteuer davon wiederholen. Und haben aber trotzdem vielleicht ein paar Verkäufe und eine kleine Zahl hast, da war es bisher immer so, die durften, wenn sie unter 1.000 Euro Zahl hast, aufs ganze Jahr gerechnet haben, mussten die quasi nicht monatlich oder quartalsweise das erklären und abführen, sondern durften das jährlich machen. Und da gab es jetzt auch sogar eine, wenn man von dem Ursprungswert ausgeht, eine deutliche Erhöhung. Also das ist im Endeffekt jetzt verdoppelt die Grenze. Das heißt, bis 2.000 Euro Zahllast, also immer aufs Vorjahr betrachtet, kann ich quasi beantragen, dass ich das halt jetzt auch ab 24 dann auch weiter jährlich machen kann. Also betrifft genau. Vielleicht den, die so kleine Nebenberufler oder so mit dem ja. Shop oder sowas vielleicht. Ja.
Man muss ja bei dieser Regelung immer einmal um die Ecke denken. Also es geht um die tatsächliche Zahllast, also diese vielleicht 20% maximal. Und man müsste daraus ja jetzt zurückrechnen auf Umsätze, damit man sich da ungefähr einordnen kann. Also was würdest du sagen, was ist das für eine Größenordnung an Umsatz, die ich dann pro Jahr haben kann, ohne dass ich das mit dem Umsatzsteuerthema zu tun habe?
Das kannst du nicht so genau sagen, weil die Zahllast, da ist ja schon die Vorsteuer, die du bezahlt hast, gegengerechnet. Also das kannst du jetzt nicht sagen. Also wenn du jetzt mal davon ausgehst, bei einem Online-Shop, der irgendwie, weiß ich nicht, wenn er sagt, er hat vielleicht die Hälfte an Einkaufskosten, dann ist er vielleicht sogar bei... Das kann sogar sein, dass er bei über 10.000 Euro Umsatz sogar ist. Das kann gut sein. Das kann sogar sein, dass der bei 15.000 Euro Umsatz ist. Also das kann durchaus sein. Ne? Mhm. Also so, das kann auch jemand sein, der bei 20.000 oder 25.000 Euro Umsatz ist, wenn er, sagen wir mal, schlecht einkauft oder wenn er eine sehr geringe Marge hat. Kann auch passieren. Also es geht ja wirklich um die Zahllast.
Ja. Und es gibt uns vielleicht Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr da draußen dieses Thema Wachstumschancengesetz tatsächlich auch mal mit eurem Steuerbüro besprecht. Weil wir können und dürfen natürlich hier so allgemeine Sachen erklären und einordnen. Aber was das im Einzelfall für euch bedeutet, müsst ihr tatsächlich einmal selber rausfinden, weil das ist im Detail dann eben doch nochmal sehr unterschiedlich, ne? Ja, Klaas, was denn noch? Also was sind denn sonst die wichtigsten Punkte, die man hier erklären müsste aus dem Wachstumschancengesetz?
Dann geht's weiter, was für eine Erklärung ich abgeben muss, ob ich quasi bei der einfachen Einnahmenüberschussrechnung bleiben kann oder ob ich bilanzierungspflichtig werde. Das war ja bisher auch so, also die Grenze haben sie quasi parallel angehoben. Die Umsatzgrenze war die gleiche, das waren bisher auch 600.000 Umsatz oder alternativ 60.000 Gewinn. Je nachdem, was eintritt. Also so ein bisschen wie bei der Inspektion, ob ich nach einem Jahr oder 15.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt. Ich kann mir quasi nicht aussuchen, aber die eine Grenze war ich ja noch drunter, bei der anderen war ich zwar drüber, das gilt nicht. Es ist quasi ein hartes Oder. Also wenn eins davon eintritt, muss ich quasi in die Bilanzierung. Genau. Und die Grenzen wurden genauso jetzt auch auf 800.000 Umsatz beziehungsweise 80.000 Vorjahresgewinn angehoben. So, das heißt, so lange kann ich in der ganz normalen Einnahmenüberschussrechnung bleiben, muss man noch ein bisschen einschränken. Das gilt natürlich grundsätzlich nur für Gewerbetreibende und halt natürlich sowieso Unternehmen, die bilanzierungspflichtig sind, wie GmbHs etc., das ist eh klar. Für Freiberufler gilt die Grenze in der Regel nicht. Mhm. Also wenn sie wirklich als freiberuflich eingestuft sind.
Okay. Das heißt, die müssen immer bilanzieren oder die dürfen immer
Einnahmenüberschuss? Nein, die dürfen immer Einnahmenüberschussrechnung machen. Okay, genau.
Ja, genau. Was würdest du eigentlich jemandem empfehlen, der jetzt in diesem neuen Graubereich ist zwischen 600 und 800, der vielleicht bisher schon bilanzieren musste und jetzt eigentlich auch noch einfache Einnahmenüberschussrechnung machen dürfte? Soll der oder diejenige umstellen oder würdest du sagen, wenn ihr das einmal aufgebaut habt, dann bleibt er dabei?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, ob er vielleicht es selber machen will oder mit Steuerberater dabei ist. Also ich würde ja immer, also jedem empfehlen, Bilanzierung ist schon, also
ist ein Akt,
ich kenne es selber, es ist schon wirklich aufwendig. Und also wenn es eine Möglichkeit gibt, ist es ja auch eine Kostenfrage. Mhm. Also ne, auch vom Steuerberater. Für Einnahmenüberschussrechnung gibt es natürlich auch noch mehr Programme und Tools, die ich nutzen kann. Mhm. So, und für Bilanz brauche ich halt schon vielleicht auch etwas teurere Programme, wenn ich es selber machen will. Mhm. Also was wir eigentlich durchweg im Beratungsteam keinem empfehlen. Also.
Ja. Okay, dann lass mal weitergehen. Das waren jetzt mehrere Punkte, die wir schon aufgreifen könnten. Was ist dir noch aufgefallen?
Genau. Also so, das waren eigentlich jetzt so die wichtigsten, was die Bürokratie angeht. So, und jetzt wäre der nächste Punkt halt, wo es tatsächlich steuerliche Erleichterungen gibt.
So, was hören? Also, wir sind gespannt.
Genau, also als erstes ist zwar vielleicht so ein Minischritt, aber bisher war es ja so, wenn ich einem Kunden ein Geschenk machen wollte, war das bis 35 Euro im Jahr frei. Mhm. So, das heißt, es war eine Freigrenze. Und zwar auch eine Netto-Freigrenze, also sprich die Umsatzsteuer konnte noch immer oben drauf kommen. Das heißt, wenn ich dir jetzt als mein treuer Kunde ein Geschenk machen wollen würde.
Unbedingt.
Genau, dann ist so, wenn ich jetzt da irgendwie sage, ich will dir jetzt einen Gutschein von Mediamarkt oder Amazon schenken und da gibt es aber nur 50 Euro Gutscheine, dann ist es im Endeffekt also die Freigrenze dann überschritten. Und in dem Moment ist das ganze Geschenk damit halt nicht mehr steuermindernd geltend zu machen. Ja, so weil ich halt drüber hinausgeschossen bin. Und zwar nicht nur mit dem Teil, mit dem ich hinausgeschossen bin, sondern auf einmal das Ganze.
Das ist eben dieser berühmte Unterschied zwischen Freigrenze und Freibetrag, ne?
Genau, okay. Ja, genau.
Ich kann nicht anteilig so, und die 35 Euro dann geltend machen. Ne? Okay, genau. Verstehe.
So. Und das haben sie jetzt tatsächlich auf 50 Euro erhöht. Das heißt, und das finde ich eigentlich so ein kleine Mini-Verbesserung, ja, aber weil ich habe da tatsächlich, mein erster Gedanke ging wirklich Richtung dieser Gutscheinkarten, die überall hängen und so, weil das sind eigentlich so die Stufen, so irgendwie 30, 50, 100 Euro oder so. Und dann kann man quasi sagen, hey, dann kann ich dir auch einen Gutschein für 50 Euro und das ist dann immer da drin. Mhm. Ne? Also das war so meine erste Assoziation davon.
Ja, ist interessant. Ich hatte an die Gutscheine tatsächlich noch gar nicht gedacht. Da ist es sehr augenfällig, dass es praktisch wäre. Am Ende folgt es natürlich am Ende auch einfach der Preissteigerung in den letzten beiden Jahren.
Ja.
Da war mal dringend auch was nötig, weil für 35 Euro kriegt man nicht mehr so ganz so viel.
Ja.
Gut, was sollen wir uns noch angucken?
Ja, jetzt kommen im Endeffekt die dicken Bretter, die wir bohren müssen. Jetzt geht es zum Thema Abschreibung. Mhm. Und wie gesagt, das können wir halt wieder nicht steuerlich beraten, sondern das können wir nur so sehen und interpretieren, wie wir es lesen. Und das muss jeder für sich selbst irgendwie einen Zugang zu finden oder einen Experten zu fragen.
Sollen wir denn bei der Gelegenheit nochmal ein Wort sagen, was Abschreibung bedeutet? Mach du mal einen Versuch, ich mache auch einen.
Genau.
Mal gucken, ob es danach die Leute verstehen.
Genau, also es gibt ja so diese berühmte AFA-Tabelle. Also das heißt ja im Endeffekt, dass ich Dinge absetzen kann für eine gewisse Abnutzung. Das heißt, wenn ich mir Anlagegüter kaufe, als Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ein Handy, hat zum Beispiel eine Nutzungsdauer von 5 Jahren, dass man sagt, okay, das verliert gedanklich 20% an Wert pro Jahr und nach 5 Jahren ist es überholt, technisch wie auch verschlissen, genau. Und dann muss ich mir ein neues kaufen. So, ne? Also so, das ist der Gedanke dahinter.
Und das ist eben der Unterschied. Jetzt, ich versuche es mal mit meiner Formulierung, die ich, glaube ich, aus dem BWL-Teil meines Studiums irgendwie noch rekapituliere, ist eben diese Unterscheidung zwischen dem Cash, was ja einmalig eben ich ausgeben muss. Ne? Ich habe ja einen Anschaffungspreis in einem bestimmten Jahr und der Nutzungsdauer, weil das Finanzamt sagt eben, okay, du benutzt das Ding ja über mehrere Jahre, also kannst du nicht die ganzen Kosten ins erste Jahr nehmen und deinen Gewinn im ersten Jahr dann so stark drücken, sondern das musst du über mehrere Jahre verteilen. Das war ja auch dieses Thema, wir hatten ja vorhin diese geringfügigen Wirtschaftsgüter, da macht es nämlich das Finanzamt eine Unterscheidung und sagt, die darfst du voll ins erste Jahr nehmen, aber alle anderen musst du verteilen über ein Jahr. Und dann spricht man ja über Abschreibungen, die den Gewinn dann über mehrere Jahre drücken.
Genau, richtig.
Du hast es jetzt verstanden.
Ja. Ja, ich habe es verstanden. Also so, wie gesagt, also aber auch das ist ein Thema, wenn es da komplizierte Einzelfälle gibt, ist da jeder angehalten, da wirklich einen Steuerberater zu konsultieren. Genau.
Aber lass uns mal über die Änderungen im Wachstumschancengesetz bezüglich Abschreibung sprechen. Was ist da jetzt neu?
Genau, also es ist jetzt wieder neu eingeführt, eine degressive Abschreibung. Ist auch wieder so ein Fachwort, also müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz. Ich erkläre das immer so ein bisschen wie in der Fahrschule, da gab es degressiv und progressiv Bremsen. Also degressiv war, wenn ich quasi erst viel stärker bremse und dann weniger stark. Also ja, so, also ich verzögere erst sehr schnell und dann langsamer, ne? Und die progressiven Bremser sind die, die quasi noch sehr lange schnell fahren und dann aber halt richtig auf die Bremse treten müssen.
Okay.
Genau so, ne? So. Und bei der degressiven Abschreibung ist es halt ähnlich. Das heißt, und das ist nämlich genau das, was du auch gerade gesagt hast, was vielleicht den oder die eine ärgert, dass sie quasi erst diesen Liquiditätsabfluss voll hat, weil sie halt irgendetwas voll bezahlen muss. Und aber im Endeffekt dadurch, dass der Gesetzgeber sagt, okay, die wirtschaftliche Abnutzung ist aber erst irgendwie über einen Zeitraum. Und dann kann man im Endeffekt jetzt durch die degressive Abschreibung zeitlich befristet, ja, also den doppelten Satz der linearen Abschreibung quasi dann absetzen. Ne, über,
das heißt,
also
ich
bis
ziehe
es quasi
weiter nach vorne.
Ne?
Ich verteile es nicht gleichmäßig über, sage ich mal, 5 Jahre, sondern ich habe in den ersten Jahren einfach mehr Vorteil als in den letzten Jahren. Sehe ich das richtig?
Genau. Also okay. Das ist genau der Unterschied auch zu linear. Bei linear würde ich jetzt, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Also nehmen wir mal, wenn jetzt jemand zum Beispiel, weil da macht es zum Beispiel einen Sinn, also wir können gleich nochmal sagen, wo es wenig Sinn macht. Das sind zum Beispiel so Sachen wie PC, Handy und so. Da macht es wenig Sinn, weil PC darf ich als PC-System sowieso voll abschreiben seit 21 sofort. Bei einem Handy ist das gleiche Thema, hatten wir eben geringwertiges Wirtschaftsgut bis 800 netto, könnte ich es auch sofort absetzen. Und darüber hinaus wäre das Handy 5 Jahre, das heißt 20% pro Jahr linear. Und die degressive Abschreibung ist nämlich auch gedeckelt im Gesetz. Das heißt, ich darf zwar die doppelten Prozentsatz abschreiben wie bei der linearen, aber nur also zweifach maximiert und halt auch maximal diese 20%.
Es wäre auch schön, wenn es einfach wäre. Es ist wieder 1000 Sonderregeln noch dabei.
Genau.
Aber die Grundidee, hoffe ich, haben wir rübergebracht. Ne? Also es gibt mehr Möglichkeiten, degressiv abzuschreiben, auch für Kleinstunternehmen. Und manchmal macht das durchaus Sinn, weil dann mehr Liquidität zurückfließt.
Genau. Ne? Also bei so einer Abfüllanlage zum Beispiel, wenn ich jetzt mir irgendwas selber, was weiß ich, was ich vorher beim Lohnhersteller gemacht habe, ich kaufe mir jetzt selber so eine Abfüllanlage, das wäre über 10 Jahre abzuschreiben und das kann ich halt statt dann irgendwie mit 10% pro Jahr, fange ich halt an mit 20%. So, ne?
Und in den letzten Jahren dementsprechend weniger, ne? Mhm.
Genau, so. Aber ich darf auch quasi irgendwann auch wechseln. Also das heißt nach meiner Wahl, ich kann irgendwann wieder in die Lineare zurück, wenn es sich dann wieder mehr lohnt.
Okay, da kann man optimieren offenbar.
Ja.
Ja. Und da hatte ich aber jetzt gelesen, diese degressiven Abschreibungsmöglichkeiten, die gelten wieder ausdrücklich nur für 2024. Wer hat sich denn sowas ausgedacht?
Ja. Es ist aber auch, muss man auch sagen, dadurch, dass wir wollen das ja nicht politisch würdigen, dadurch, dass so viele Mühlen gemahlen wurde und so viele Umwege und Irrwege gegangen ist, das Gesetz. Es ist natürlich viel im Rahmen von diesem Vermittlungsausschuss auch rausgeflogen und aufgeweicht worden. So. Und da sind sehr viele Sachen auch gewesen, wo Jahresgrenzen vorher oder später waren und die dann nochmal geändert worden sind.
Also wirkt so ein bisschen zerpflückt, ne? Aber insgesamt, glaube ich, gibt es eine Menge, was auch für Kleinstunternehmen attraktiv sein könnte. Man muss aber eben sehr genau hingucken.
Genau.
Und dann lass uns doch zum Abschluss noch ein Thema aufgreifen, was ich selber noch gar nicht so 100% jetzt durchdrungen habe. Aber es wird jetzt Stück für Stück verpflichtend, elektronische Rechnungen zu stellen. Ne? Vielleicht irgendwann machen wir vielleicht mal eine eigene Podcast-Folge dazu. Aber was können wir denn aus heutiger Sicht schon dazu sagen? Weil das wird ja vielleicht auch mal Beratungsthema bei euch sein.
Ja, definitiv. Also das ist also schon Beratungsthema und zwar noch nicht direkt aufs Thema E-Rechnung, aber wir haben ja immer das Thema, wie organisiere ich meine Buchhaltung generell? So, da haben wir auch regelmäßige Webinare zu. Also das ist immer wieder ein Thema und jetzt ist es halt so, diese elektronische Rechnung wird verpflichtend kommen. So, die ist bisher schon verpflichtend, das wissen halt die wenigsten wenn sie halt bisher noch nie an irgendwelche Behörden Rechnungen gestellt haben. So, aber es ist zum Beispiel so, ich habe vorher extra nochmal nachgeguckt, also wenn man zum Beispiel die Deutsche Bahn als Kunden hätte, weil man vielleicht für die irgendwas macht und wenn es nur Grafik oder Webdesign oder sonst irgendwas ist oder Social-Media-Beratung oder so, also die akzeptieren ausschließlich jetzt schon E-Rechnungen.
Und E-Rechnungen heißt so, nicht und ein einfaches PDF, ne, sondern das ist ein anderes Verfahren, richtig?
Richtig.
Ne? Okay.
Dann genau. Es gibt aktuell, also E-Rechnung ist ja nur so der Oberbegriff dafür, für elektronische Rechnungen und es gibt quasi im Endeffekt zwei Formate, die aktuell da am Markt existieren. Das ist so, dieses eine heißt Zugpferd. Das ist so ein hybrides Format, da gibt es quasi eine PDF-Datei und nochmal so strukturierte Daten, also eine XML-Datei, wo dann der Datensatz drin ist. So, und dann gibt es quasi diese X-Rechnung, das so heißt das, das ist im Endeffekt dann nur die strukturierten Daten, die dann der andere quasi über die Schnittstelle dann bei sich so einlesen kann. Ne? So, und das ist halt jetzt schon so, dass man im Endeffekt schon verpflichtet ist, das einigen Behörden gegenüber in der dem Format auszustellen. Mhm. So. Und ab 25, es gibt da auch noch großzügige Übergangsregelungen, auch wieder an Umsatzgrenzen geknüpft etc. Und wenn derjenige gegenüber, also mein Kunde, das auch erlaubt, kann ich dem nach wie vor die PDF schicken und so weiter. Aber die Marschrichtung ist ganz klar. Man möchte im B2B-Business auch ganz klar davon weg, von Papierrechnungen und von reinen PDF-Rechnungen. Also das Format der Zukunft ist das elektronische Austauschformat. Und dazu ist es unerlässlich, dass man eine digitale Buchhaltungslösung hat, die das abbildet. Ja. So, ne? Das ist so. Und das bieten die schon an. Also ich habe geguckt bei den Großen, allen, die haben das jetzt schon ausgehend. Noch nicht eingehend.
Ah, ja.
Daran arbeiten die ja gerade alle, weil das ist quasi das, was ab 25 schrittweise Pflicht wird. Ich muss quasi ab 25 irgendwie sicherstellen, dass ich auch meine Eingangsrechnungen, also quasi die ich von meinen Lieferanten, Dienstleistern, vom Mobilfunkanbieter am Ende wahrscheinlich auch bekomme, dass ich die einlesen kann über dieses elektronische Format.
Ja. Ja, also da höre ich die klare Empfehlung raus, liebe Leute, beschäftigt euch damit, das ist die Zukunft und wird durch das Wachstumschancengesetz nochmal stärker getriggert. Klaas, was hättest du sonst noch abschließend für Empfehlungen? Ich glaube, einiges kam jetzt schon. Gibt es noch so einen Abbinder, so eine generelle Sache, wenn man sich mit dem Wachstumschancengesetz und seinen Veränderungen befasst?
Also was wir gerade gesagt haben eigentlich, also das ist, weil wir, das erleben wir ja tatsächlich in der Beratungspraxis noch sehr häufig, in allen Projekten muss man sagen, ist ein Thema von der Gründung über den gesamten Selbstständigkeitsprozess eigentlich, kommt immer wieder das Thema hoch, wie organisiere ich meine Buchhaltung und ich finde, also Podcast Krise Chance passt ja auch gut zu Wachstumschancengesetz,
oh ja.
Deswegen fand ich das jetzt genau ganz spannend. Also es ist eigentlich jetzt nicht die Zeit, irgendwie da hinter irgendwas hinterher zu trauern und so, sondern zu sagen, hey, das ist jetzt im Endeffekt, das ist die Zukunft und sich dafür fit zu machen. Also wir können es ja immer nur so sagen, es müssen die Menschen halt selber im Endeffekt dann erleben, aber die Feedbacks sind da, die Menschen, die sich damit einmal beschäftigt haben und sie ein bisschen mehr investiert haben, sagen eigentlich durch die Bank weg, hey, digitale Buchhaltung war ein zeitlicher Invest, hat mich richtig gefordert, aber am Ende hat es sich gelohnt,
ja,
und ich bin
besser,
schneller als
genau.
Vorher.
Ja.
Also es ist doch das Ding, also wir wollen ja nicht, die Selbstständigen sollen sich ja nicht damit beschäftigen, quasi den Hauptteil ihres Tages, sondern sollen ja die Zeit fertig haben, also frei haben für Kunden und für Umsatzwachstum. Genau, so. Und das ist halt das Ding, was aber trotzdem viele immer bremst, also auch mental. So, und das Thema einmal richtig aufzubereiten, ich finde, ist jetzt die Riesenchance dafür, es ist keine Eile geboten, aber ich würde es, also ist jetzt dieses Jahr tatsächlich eine super Chance, da auf den Zug aufzuspringen und zu sagen, mache ich zukünftig halt digital.
Ja, wenn das mal kein Schlusswort ist, Klaas. Also, liebe Leute, nutzt das Wachstumschancengesetz, nutzt Krise Chance für eure Chance auf eine einfachere Zukunft. Da sind viele Handlungsansätze jetzt im Moment da. Herzlichen Dank, lieber Klaas Haken, für diesen Einblick ins Wachstumschancengesetz und seine Auswirkungen auf Solos und Kleinstunternehmen. Und herzlichen Dank natürlich an alle, die uns zugehört haben. Sagt uns gern, was ihr zu diesem Thema denkt. Ich hoffe, wir konnten so ein sehr trockenes Ding ein bisschen erklärbar machen. Sagt uns das gern. Sagt uns das vielleicht auch in einer Bewertung über eure Podcast-App. Wir hören uns wieder in ein paar Wochen. Bis dann. Tschüss.